Dieser Podcast wird präsentiert von Bode, Ihrem Energieberater. Beratung, Planung, Fördermittel und Finanzdienstleistungen, alles aus einer Hand. Unter www.bode.ms.
Preußen Privat, der ganz persönliche Preußen-Münster-Podcast mit Joachim Schut und Philipp Böckmann.
Herzlich willkommen aus der Bode-Loge im Preußenstadion. Ich bin Philipp Böckmann.
Mein Name ist Joachim Schut und zu Gast heute bei uns bei Preußen Privat ist Münster-Spieler mit der Startnummer 3, der sich zugleich schon in der Startelf festgesetzt hat. Herzlich willkommen, Paul Jeckel.
Hallo, vielen Dank.
Du grinst, du bist gut zufrieden. Ihr habt ein gutes Wochenende gehabt mit einem Sieg in Bochum. Wie geht's dir? Wie hast du das verdaut?
Sehr gut habe ich das verdaut. Also es war ein gutes Spiel von uns mit dem verdienten Ausgang und dementsprechend war das Wochenende ein schönes.
Ihr hattet anschließend ein paar freie Tage. Was macht man da? Legt man nur die Füße hoch oder?
Grundsätzlich habe ich viel die Füße hochgelegt. Ja, habe noch ein bisschen was in meiner Wohnung zu tun. Da bin ich gerade erst eingezogen, muss da noch ein bisschen Kartons ausräumen etc. Und tatsächlich war ich auch noch am Sonntag in Dortmund, habe mir das Spiel meiner Ex-Kollegen gegen Dortmund angeschaut. Was jetzt kein Kracher war, aber war dann gut im Nachhinein die Jungs mal zu sehen, zu sprechen. Deswegen hat sich schon gelohnt.
Haben dich denn deine Ex-Kollegen auf euren Kracher in Bochum angesprochen? Hat der ein oder andere was verfolgt und gesagt, boah, das habt ihr gut gemacht? Oder ist das für die weit weg, weil die Bundesliga spielen?
Nee, das war ganz schön zu hören, dass sich die Jungs da auch so ein bisschen informieren, wie es bei mir läuft, wie es beim Verein jetzt hier läuft. Da haben viele Jungs schon ihren Respekt gezollt, haben gesagt, dass wir da einen guten Schuh spielen und haben sich für mich gefreut, dass ich gut angekommen bin.
Saison läuft ja bisher ganz ordentlich. Was würdest du sagen, leistungsmäßig, wie viel Luft ist da trotzdem noch nach oben bei euch?
Luft ist auf jeden Fall nach oben. Wir haben jetzt immer wieder gute Phasen im Spiel gehabt, haben gegen Hertha jetzt, glaube ich, das kompletteste Spiel gemacht, wo wir über die ganze Zeit irgendwie dominant waren. Und wenn wir das jetzt in den Ligaspielen auch so hinkriegen, dass wir ja nicht nur jetzt gegen Nürnberg war es eine Halbzeit, wo wir sehr guten Fußball gespielt haben, wo die dann natürlich auch dominanter geworden sind. Gegen Bochum war es auch primär die erste Halbzeit, wo wir sehr guten Fußball gespielt haben. Wenn wir das über eine längere Zeit hinkriegen, über ja optimalerweise 90 Minuten, ich glaube, dann können wir erst richtig zufrieden sein. Deswegen, da besteht auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Woran liegt das, dass ihr das noch nicht über die Zeit bringen könnt? Ist das ein, wie du gerade sagst, auch ein Luftproblem? Ist das, lässt einfach die Kraft danach, die Konzentration, oder weil der Gegner logischerweise dann stärker wird, drückt, die Bochum haben auf den Ausgleich gedrückt, liegt es daran?
Das ist sicherlich, liegt an vielen Punkten. Also ich glaube, wir sind auch noch nicht von der Luft vielleicht da, wo wir sein müssten. Der Trainer sagt immer, wenn wir unseren Spielstil durchziehen würden, dann hätten wir auch die Luft, über 90 Minuten immer wieder dann ins Gegenpressing zu gehen, vorne den Ball zu erobern. Aber da wir noch nicht so konstant sind über die 90 Minuten und dann auch öfters mal den Ball hinterherlaufen müssen, fehlt uns dann vielleicht in den Ballbesitzphasen so ein bisschen die Luft dafür. Aber der Trainer sagt ganz oft, wir werden in den nächsten Wochen uns weiterhin so an das System gewöhnen, an den Spielstil, dass das immer besser wird und wir dann auch nicht mehr das vielleicht ein Luftproblem haben oder auch einfach unseren Spielstil dann über 75, 90 Minuten durchziehen können.
Du hast ja auch nur den Vergleich zu anderen Vereinen, zu Union Berlin, wo du warst, oder Eintracht Braunschweig. Dieser Stil oder dieses System, das ihr jetzt spielt, ist das wirklich mit das Kraftraubendste, was du so bislang mitgemacht hast? Oder? Weil ihr seid ja ständig in Bewegung, wenn es klappt. Immer tak, tak, tak.
Wir sind ständig in Bewegung, dadurch ja auch viel im Ballbesitz. Und wenn wir den Ballbesitz haben, dann ist es eigentlich gar nicht das so ein intensiver Spielstil. Wenn wir dann hinterherlaufen müssen, klar, dann wird es anstrengender. Der Trainer sagt auch immer gern, mit dem Ball fällt das Laufen viel einfacher, gegen den Ball wird es dann halt auch für den Kopf anstrengend und deswegen werden dann auch die Beine schneller müde, als wenn du den Ballbesitz hast. Ja, es gab auch schon andere Spielstile, vor allem bei Union, wo es auch viel ins Pressing ging. Das war jetzt auch intensiv, aber ich glaube, der Spielstil hier ist jetzt, wenn man das Fußballerische über 90 Minuten durchgezogen bekommt, nicht das Intensivste, was ich bisher gespielt habe.
Wenn man es über die 90 Minuten hinkriegt, was euer Ziel ist. Also.
Genau, das ist aktuell, glaube ich, der Punkt, woran wir arbeiten müssen, dass wir, wenn wir dann auch mal die Führung hatten, wie jetzt zuletzt gegen Nürnberg und Bochum, wo dann der Gegner stärker wird, wo die drücken, dass wir dann auch unseren Spielstil weiterhin durchziehen und dadurch uns Kräfte sparen und dann über 90 Minuten mehr Vollgas geben können als vielleicht in den Spielen zuletzt.
Aber wenn ihr so unter Druck geratet, eigentlich gut für dich. Ihr müsst hinten alles wegverteidigen, ist dein Job, wenn das klappt. Hat man doch sicher ein prima Gefühl hinterher, oder nicht?
Ja, absolut. Das macht auch Spaß. Aber ich glaube, es würde noch mehr Spaß machen, wenn der Gegner erst gar nicht richtig an den Ball kommt und gar keine Torchancen kreieren kann.
Man macht sich doch bestimmt Gedanken, wenn man zu einer neuen Station wechselt, wie jetzt nach Münster, wie es wohl sein wird. Wie war das von der Erwartungshaltung und was hat dich vielleicht auch positiv hier in Münster überrascht und ist es anders, als du dir das vorgestellt hast?
Also als erstes kann ich sagen, als mein Berater gesagt hat, Münster ist interessiert, hatte ich Münster gar nicht so richtig auf der Karte. Musste mich erstmal so ein bisschen über den Verein informieren, dass da schon eine Historie dahinter steht und auch auf der Landkarte hatte ich Münster nicht im Blick. Wollte er erstmal relativ unvoreingenommen in das erste Gespräch gehen und mit Ole und mit dem Trainer. Und das hat mir dann schon ein sehr gutes Gefühl vermittelt. Da waren die Feuer und Flamme für mich, wenn man das so sagen will. Und haben gesagt, ja, ich wäre deren Wunschlösung auf der Position. Und das hat mir halt ein super Gefühl vermittelt. Da war ich jetzt dann bereit, mir das Ganze mal hier vor Ort anzuschauen. Ole hat von Anfang an gesagt, das ist ein Verein, wo was entsteht. Da sind jetzt vielleicht noch nicht die Bedingungen, die ich jetzt bei Union Berlin kannte oder von Braunschweig brauchen wir nicht reden, da waren die Bedingungen nicht so gut, beziehungsweise veraltet. Aber hier entsteht was, das merkt man, hier ist jetzt der neue Trainingsplatz entstanden, das Stadion wird permanent umgebaut. Im Verein hat man irgendwie auch das Gefühl, dass da ja geschaut wird, was ist verbesserungswürdig, wo können wir anpacken und das wurde mir auch in den Gesprächen vermittelt, deswegen habe ich da Bock drauf bekommen, bei etwas dabei zu sein, wo etwas entsteht.
Das Veraltete in Braunschweig, war das ein Grund, warum du nicht bleiben wolltest? Denn Eintracht wollte, glaube ich, auch gerne mit dir verlängern, so habe ich es im Kopf, dass sie gesagt haben, wir würden ihn ungern gehen lassen, wir würden auch mit Union sprechen, ob er nicht bei uns bleiben kann. Du hättest dich aber dagegen entschieden.
Ja, ich wäre auch wahrscheinlich in Braunschweig geblieben, hätten die ernst gemacht. Also Braunschweig hat die haben dann einen neuen Trainer bekommen mit dem Heiner Backhaus, hatten dann auch zwischenzeitlich schon andere Spieler verpflichtet, hier auch den Frenkert aus Münster. Und von denen kam kein klares Zeichen. Die haben sich so ein bisschen bedeckt gehalten, waren da nicht so intuit, wie es jetzt hier Ole und der Coach waren und das war für mich einfach das Zeichen, dass lieber gehe ich zu einem Verein, der richtig Bock auf mich hat, wo ich weiß, dass ich willkommen bin, als dass es ein Verein ist, der ja zumindest ein bisschen zögert und deswegen habe ich mich dann für Münster entschieden.
Kann man alles so ausblenden, was in der vergangenen Saison zum Beispiel gelaufen ist? Ich meine, da war Münster euer größter Konkurrent mit im Prinzip am letzten Spieltag. Ihr musstet in die Relegation, Münster hat sich gerade gerettet. Habt ihr ja wahrscheinlich immer drauf geguckt, was haben die gemacht? Ihr habt das 5:0 in Magdeburg mitgekriegt, was euch wahrscheinlich auch ein bisschen zurückgeworfen hat. Wie wechselt dann so eine Sicht? Da waren es Gegner und plötzlich ist das der Verein, wo du vielleicht hingehen willst.
Das kann man eigentlich relativ gut beiseite lassen. Sobald die Saison vorbei ist, ist das, glaube ich, Geschichte. Das ist ja mit Braunschweig dann zum Glück auch noch gut ausgegangen in der Relegation. Und ab dem Moment war mir dann eigentlich mehr oder weniger egal, ob das jetzt ein Verein ist, der mit dem ich in der letzten Saison in einer gewissen Konkurrenz stand, sondern es war einfach eine super Option, die mir dann geboten wurde und da konnte ich jetzt ausblenden, ob es ein direkter Konkurrent ist, war oder wie auch immer, ob es sein wird.
Letztendlich ist es Job, ne? Muss man auch
ganz genau, ehrlich
sagen. Du bist gebürtig aus Eisenhüttenstadt, da musste ich erstmal gucken, wo das genau liegt auf der Karte. Ist ja praktisch direkt an der polnischen Grenze, so wie ich das sehe. Da bist du geboren, aufgewachsen. Liegt das so ein bisschen weit vom Schuss oder ist Berlin da im Grunde genommen erreichbar?
Berlin ist schon erreichbar, du kannst dich in den Zug setzen und bist in einer Stunde da. Das habe ich jetzt in meiner Kindheit oder Jugend gar nicht so oft wahrgenommen. Ich habe da auch nicht direkt in Eisenhüttenstadt gewohnt, sondern nochmal 15 Minuten auf dem Dorf, also wirklich 500 Seelendorf und habe das Leben da wirklich sehr genossen, also hatte da eine gute Zeit mit, so wie man sich das auf dem Dorf vorstellt, viel draußen unterwegs mit dem Fahrrad, mit auf dem Bolzplatz. Wir haben einen wunderschönen Badesee bei uns direkt um die Ecke, der wurde im Sommer permanent genutzt und ja, jetzt Eisenhüttenstadt ist jetzt nicht die Stadt, wo es die jungen Leute hinzieht, hat aber trotzdem durch die ganzen Freundschaften, die da sind, hat das trotzdem eine gewisse Lebensqualität für mich. Wenn da jetzt jemand anders hinfahren würde, der würde sich wahrscheinlich nicht angezogen fühlen von der Stadt. Es gibt vereinzelt welche, die die Architektur da interessant finden, weil das war damals eine Planstadt. Gibt vereinzelt Leute, die da hinfahren, um sich wirklich die Architektur anzuschauen. Aber ja, für junge Leute ist das jetzt nicht die Metropole.
Also da wurden Wohnhäuser, Wohnblocks aus dem Boden gestampft, weil da Industrie war und die Leute mussten irgendwo wohnen, ne?
Ja, ja, so genau. Und hat auch ja so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man die das Zeitalter da nennt, der Architektur, so ein paar Gebäude, die relativ schön anzusehen sind, gibt's da auch. Und die Stadt ist immer so ein bisschen aufgeteilt in ja, wie sagt man, nee, Distrikte ist es nicht, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber meine Großeltern wohnen zum Beispiel im vierten, das sagt man da halt so, im vierten.
So wie in Wien praktisch, ne? Da gibt es ja auch
vierten Bezirk.
Vierten Bezirk, ja, genau, ja. So kann man das sagen. Das ist jetzt selber nicht mein Sprachgebrauch, aber wenn meine Großeltern, meine Eltern reden, dann sprechen die schon öfters mal, das und das ist im vierten, das ist im fünften oder im ersten. Das ist vielleicht für manche Leute interessant, aber für mich jetzt persönlich eigentlich auch nicht.
Wenn man auf dem Dorf aufwächst, ein bisschen abseits von allem, hat viel Spaß in der Natur, kickt gerne sicherlich Bolzen auf der Straße. Wer war denn dann so, oder was waren eure Vorbilder? Waren das Stahleisen Hüttenstadt? Immerhin zweimal DDR-Meister, glaube ich, gewesen. Ne? Oder, naja.
Ja, Stahleisen Hüttenstadt war jetzt für mich nie so ein Vorbild. Also da hatte ich jetzt keine Vorbilder. Das war jetzt auch schon doch ein Stück noch in der Vergangenheit. Damit hatte ich jetzt wenig zu tun. Das gab immer so ein... im Foyer vom Trainingsgebäude gab es immer so eine Tafel, da wo war, glaube ich, ein Spiel im, was war das, DFB-Pokal oder gegen Bremen war das, glaube ich. Da war so eine große Tafel mit Unterschriften. Das war ganz cool zu sehen, dass der Verein dann doch schon mal wirklich höher gespielt hat und ja, man da vielleicht auch hin wollte.
Auch international, glaube ich, haben
die. International haben die auch einzelne Spiele gehabt, ja. Es gab auch Bilder, wo die Tribüne, die ich dann nur in im leeren Zustand, im maroden Zustand gesehen habe, mittlerweile darf man die gar nicht mehr betreten, habe ich mal mit 50 Fans gesehen, wenn es hochkommt, aber früher gab es Bilder, wo halt das ganze Stadion, die Tribüne, muss ich schätzen, vielleicht 10.000 werden es nicht sein, irgendwas 5.000, 6.000 vielleicht, da reingepasst haben. Das war schon ein ganz anderes Bild, da hat schon, ich glaube, der Fußball auch einen anderen Stellenwert in der Stadt gehabt. Aber es war jetzt nie so in meiner Zeit, wo ich da in der Jugend war, dass ich dann irgendwie zu der ersten Mannschaft dann da aufgeblickt habe oder so.
Woran hast du dich orientiert oder einfach nur Bock gehabt zu kicken? Gar nicht gesagt, ich spiele jetzt, bin jetzt Netzer, Müller, Meier, was weiß ich wer.
Nee, das tatsächlich hatte ich das gar nicht so. Ich habe Fußball gespielt, weil ich Bock drauf hatte. Ich hatte jetzt nie irgendwie die großen Idole oder auch außerhalb vom eigentlichen Kicken habe ich jetzt auch nie das Rieseninteresse da an Fußball gehabt. Ich habe mir super gern WM-Spiele und weiß ich was, dann auch sonntags Sportschau oder samstags Sportschau angeschaut. War mit meinen Eltern auch oder mit meinem Papa vorrangig, mit meinem Bruder dann auch im Stadion ab und zu, haben uns die Hertha-Spiele angeschaut. Aber das war jetzt nie so, dass ich dann über einen Platz gerannt bin und habe mir gesagt, ich bin der und der Spieler und wollte so performen wie der.
Welche Rolle hat denn dein Bruder gespielt, dass du konkret mit Fußball losgelegt hast?
Mein Bruder war quasi der Vorreiter in Sachen Fußball. Also in der Familie hatten wir auch schon mein Opa väterlicherseits, der Fußball gespielt hat. Mein Papa hat's auch gemacht, aber jetzt nicht so, dass er irgendwie im Verein gespielt hätte, sondern der war irgendwie auch beim Bolzen im Dorf immer dabei. Und mein Bruder hat dann, ja, war dann der große Bruder, der bei Eisenstadt angefangen hat und dem wollte ich nacheifern und hab dann, ich weiß gar nicht, mit 5 war es, glaube ich, angefangen zu kicken, auch dann ja im Verein richtig.
Wie viele Geschwister hast du? Nur den großen Bruder oder noch mehrere Geschwister?
Nee, ich habe nur den großen Bruder, ja.
Dem macht man als kleiner Bruder gerne was nach, nehme ich mal an. Ne? Ist der Kontakt immer noch da oder sehr eng? Kommt er mal gucken, wenn du spielst oder spielt er selber noch Fußball irgendwo?
Der Kontakt ist auf jeden Fall immer noch sehr eng. Wir haben eine sehr gute Verbindung, Beziehung. Er hat selber mittlerweile Familie, 2 Kinder, da ist er ein bisschen eingebunden, probiert aber schon Spiele zu schauen. Also wenn er sich nicht im Fernsehen anschaut, dann wird es schon einen bedeutenden Grund haben. Aber er wird sicherlich auch hier mal auftauchen. Wenn wir in Berlin spielen, wird er sicherlich auftauchen. Also die haben schon ein Rieseninteresse daran und verfolgen da wirklich jedes Spiel, so wie es möglich ist. Jetzt letztes Wochenende war er zum Beispiel auf einer Hochzeit, da war gerade die Trauung um 13:30, glaube ich, wirklich. Da konnte er es jetzt sich nicht anschauen, aber ich habe dann nach dem Spiel auch direkt eine Nachricht von ihm gehabt, dass er sich zumindest dann im Ticker oder das Ergebnis dann angeschaut hat und darüber gefreut hat.
Lebt er mit seiner Familie noch hinten bei euch im Dorf oder in Eisenhüttenstadt oder?
Der wohnt tatsächlich in Eisenhüttenstadt, ja. Der hatte in Dresden studiert, ist dann wieder zurück, hat er sich auch schwer mitgetan anfangs, dass er dann quasi aus Dresden, was ja auch eine schöne Stadt ist, dann wieder zurück. Ja, müssen ist zu viel, aber sie haben sich dann mit seiner mittlerweile Frau dafür entschieden, dahin zu gehen, weil es für die Familiengründung einfach besser ist, wenn Großeltern um die Ecke sind. Und ich glaube, die haben es am Ende auch nicht bereut, weil viele seiner Freunde, die sind dann auch wieder in die Heimat zurückgekommen, eben aus gleichen Gründen, und die haben da jetzt eine super Gemeinschaft. Also da bin ich manchmal wirklich ein bisschen neidisch drauf, weil die kennen sich schon Ewigkeiten aus der Schule, aus dem Fußball, und sind jetzt alle da so verankert in der Region, haben da, wenn man jetzt die Hochzeiten anschaut, mein Bruder hat jetzt auch erst im Sommer geheiratet, da war eine riesen Freundesgruppe von 20, 30 Jungs, die halt schon Ewigkeiten zusammen Festivals durchgemacht haben, Reisen, weiß ich was alles. Das ist schon ein Punkt, wo ich sage, das zieht mich auch irgendwie so ein bisschen in die Heimat zurück, weil ich einfach da der Riesenfreundeskreis ist, wo mein Bruder reinpasst, aber mittlerweile sage ich, dass das auch ein Großteil meiner Freunde ist.
Das heißt, du kannst dir das auch vorstellen, wenn deine Profikarriere mal zu Ende ist. Ich meine, du warst jetzt in Braunschweig, du warst in Berlin, bist jetzt in Münster, dass dann irgendwann da wieder zu Hause anzettelst sozusagen, oder?
Ich will es nicht direkt ausschließen. Also mich zieht es jetzt auch nicht zwangsweise dahin. Vielleicht ist es dann irgendwo zwischen Berlin und der eigentlichen Heimat. Aber man muss schon auch sagen, dass ich dann auch eher Fan bin von Städten, wo ein bisschen was los ist. Es hat, wie gerade schon gesagt, hat seine Vorteile da in Eisenhüttenstadt und der Heimat. Aber aktuell würde ich sagen, brauche ich noch ein bisschen das urbane Leben.
Du hast gesagt, dass da viel aus dem Freundeskreis in der Heimat noch sind. Gibt es denn trotzdem, man hört das ja immer, dass dann viele so aus dem tiefsten Brandenburg irgendwann wegziehen, weil sie sagen, das ist einfach von der Landschaft natürlich total schön, viel Grün. Mhm. Aber auch jobmäßig halt, ne, dass man dann irgendwie in Metropolen muss, in größere Städte, in andere Regionen, um da irgendwie weiterzukommen. Gibt es da auch viele aus deinem Freundeskreis, die jetzt irgendwie verteilt in Deutschland sind und praktisch der Heimat den Rücken gekehrt haben?
Teilweise. Also es gibt, ich würde schon sagen, der Großteil ist weiterhin da oder ist wieder zurückgekehrt dorthin. Es gibt einen großen Arbeitgeber, das Stahlwerk, ECO, was ja ein paar Beschäftigte hat in der Region. Das ist jetzt auch nicht so zukunftsträchtig, muss man leider auch sagen. Da muss man schon auch schauen, wie sich das entwickelt. Es gibt aber auch schon ein paar Jungs, die sich so um oder in Berlin angesiedelt haben. Vereinzelt gibt es auch einen, der, oder wo er jetzt zuletzt auf der Hochzeit war, der wohnt in Potsdam, der hat sich nach Potsdam verirrt quasi, und gibt auch ein, zwei Jungs, die so ein bisschen Richtung Dresden, Leipzig, wo die da untergekommen sind. Aber ich glaube, der Großteil, beziehungsweise der innere Kern für meinen Bruder, der ist schon auch immer noch oder wieder dann zurück in der Heimat.
Wenn du aus dem tiefsten Osten kommst, sage ich mal, das ist es ja, merkt man tatsächlich noch den Unterschied zum Westen, oder ist das jetzt alles Quatsch? Ist das eine Mehr? Früher war das mal so, klar, da war Ost und West, aber mittlerweile wächst ja eigentlich alles sehr zusammen. Oder spürst du doch noch Unterschiede zu dem Leben bei euch und wie es jetzt hier ist?
Für ich persönlich glaube, dass, also ich habe jetzt überhaupt keine Probleme irgendwo im, ich sage einfach mal, im Westen unterzukommen. Habe natürlich auch schon früh die Erfahrung gemacht, dann irgendwann in Wolfsburg, dass vielleicht ein bisschen was von dem vermeintlichen westlichen Lebensstil angeeignet. Aber nein, ich glaube nicht, dass es da irgendwelche großen Unterschiede noch gibt. Sicherlich gab es die mal, und vielleicht sind da auch wurde da auch ein bisschen was vererbt von den Eltern an die Kinder. Aber ich glaube, dass sich da kaum einer mehr mit schwer tut, irgendwie von Ost nach West zu wechseln. Ja, es ist halt so ein bisschen das Problem dann halt mit der Infrastruktur, mit den Städten. Da wird jetzt keiner, der im Ruhrpott groß geworden ist, der wird sich jetzt in Eisenhüttenstadt wohlfühlen, einfach weil da zu viel tote Hose ist. Aber ich glaube, so von den Persönlichkeiten gibt es jetzt nicht mehr so viel Unterschiede, würde ich meinen.
Spannend finde ich natürlich auch, wenn du eben da in Eisenhüttenstadt oder in einem Dorf bei Eisenhüttenstadt aufgewachsen bist, relativ weit ab vom Schuss, wie wird man dann als Fußballer entdeckt? Denn da laufen ja nicht zwangsläufig mal Scouts und sagen, oh, da ist aber ein Junge, der spielt da auf der Dorfstraße, der geht besonders gut, den nehmen wir jetzt mal, sondern irgendwann, du bist ja relativ früh, glaube ich, schon ins Internat nach Wolfsburg gegangen. 14, 15, wie alt warst du?
Wolfsburg war ich dann, müsste ich 15, 16 gewesen sein, aber vorher war ich ja dann sogar auch noch in Cottbus auf der Sportschule, da bin ich ja dann schon mit 12, 13 hingewechselt. Da gibt's, ich weiß gar nicht, ob das deutschlandweit so ist, aber diese Sportschulauswahlverfahren, die sind in Brandenburg und der Region da, werden die, glaube ich, jedes Jahr genauso durchexorziert, wie es bei mir damals auch war. Also du hast so ein bisschen Auswahlverfahren über die Kreisauswahlen, dann sagt vielleicht der Kreisauswahltrainer, der hat vielleicht das Ding dazu, dann gibt's da eine größere Gruppe, die sich trifft, wo dann verschiedene Trainer auch das Auge drauf haben auf die Spieler, so ein bisschen jeder Spieler bewertet wird und dann wird der Kreis immer kleiner. Und so war es dann am Ende, dass ich mich da mit beweisen konnte und ich glaube, wir waren dann so 20 Leute in meinem Jahrgang, Jungs in meinem Jahrgang, die sich dann quasi für die Sportschule in Cottbus qualifiziert hatten. Also da gab es so ein Auswahlverfahren, wie gesagt, wo es von einer großen Menge immer kleiner wurde, wo am Ende 20 Leute übergeblieben sind und ich glaube nochmal 15 bis 20 Leute sind dann auch nochmal quasi wie so ein B-Kader auf die Sportschule nach Frankfurt gekommen. Das waren wie gesagt, so ein bisschen der A-Kader nach Cottbus, der B-Kader dann nach Frankfurt oder wo dann immer noch vereinzelt so ein Austausch stattgefunden hat, wenn sich mal einer besonders gut hervorgetan hat in Frankfurt, konnte dann mal nach Cottbus wechseln. Andersrum, wenn es einer für einen in Cottbus nicht mehr gereicht hat, der ist dann vielleicht auch mal den Schritt zurückgegangen nach Frankfurt oder.
Hat es aus deinem Dorf noch ein anderer mal geschafft oder bist du wirklich so aus deiner Jugend, aus deiner Generation der Einzige, der den Sprung dann in den Profifußball sogar geschafft hat?
Aus meinem Dorf wär schon ein bisschen viel aus 500, dann irgendwie zwei Bundesliga-Profis zu haben. Nein, der aus der Region gibt noch den Leon Schneider, der bei Bielefeld spielt, mit dem ich jetzt zuletzt auch in Kontakt war. Oder über die Jahre hinweg hatten wir immer mal wieder so losen Kontakt, haben auch ab und zu mal gegeneinander gespielt. Und wir haben es uns jetzt schon vorgenommen, uns mal wieder persönlich zu sehen. Tatsächlich war das letzte Mal zufällig auf einem Markt in Mallorca. Das war ganz lustig. Und ja, jetzt haben wir, seitdem ich hier bin, ab und zu mal Kontakt gehabt und wollen uns sicherlich demnächst auch mal persönlich treffen und mal ein bisschen Austausch haben, wie es bei ihm so war in den letzten Jahren und wie er sich gerade so aktuell wohlfühlt.
Also nicht nur auf dem Spielfeld treffen, was ja auch noch ansteht, sondern dann auch mal privat auf halber Strecke oder sonst was.
Bisschen quatschen. Ja, genau. Er hat selber gesagt, der ist jetzt schon ein paar Jahre länger in Bielefeld, dass er auch ein, zwei Mal in Münster war und die Stadt ganz schön und gut fand. Vielleicht ist es dann Münster, wo wir uns sehen. Vielleicht ist es aber auch Bielefeld. Mal schauen.
Bielefeld gibt es ja eigentlich gar nicht für Münsteraner, ne? Da sind wir wieder
ja, beim Standardspruch hier. Ich weiß. Da, die Rivalität können wir dann wahrscheinlich auf dem Platz austragen, aber so abseits vom Platz ist doch eher die Verbundenheit da, als dass wir uns da irgendwie auf Kriegsfuß begegnen.
Wenn man ehrlich ist, ist es ja auch ein großartiger Verein mit tollem Publikum und gutem Stadion, aber halt eben Bielefeld.
Wie viel Disziplin war denn bei dir in jungen Jahren gefragt, um was für deine mögliche Profikarriere irgendwann mal zu tun? Also wie war das für dich als junger Mensch in Sachen Disziplin?
Ich musste diszipliniert sein, auf jeden Fall. Ich habe mich aber nicht schwer damit getan. Ich habe schon immer, wenn es jetzt zum Beispiel um die Ernährung geht, ich habe von zu Hause aus eine relativ gute Ernährung mitbekommen und hatte jetzt kein Problem, da auf die Nutella-Brote zu verzichten etc. Bin schon super happy gewesen, wenn ich einen Salat essen kann. Da muss man mich jetzt nicht zu zwingen. Und generell, was den Sport anbetrifft, musste ich sicherlich auch viel, viel arbeiten. Früher in Wolfsburg gab es dann den einen Athletiktrainer, der hat den Spruch geprägt, hard work beats talent, if talent doesn't work hard. Ist zwar so ein Standardspruch, der vielleicht manchen so auch zu den Ohren raushängt, aber irgendwie habe ich mich daran so ein bisschen festgeklammert, war klar sicherlich mit einer großen Portion Talent ausgestattet. Aber ich habe dann schon auch viel dafür gemacht, um ja oben, also in der Mannschaft dann in Wolfsburg zu den Besten zu gehören. Im ersten Jahr von der U19 dann schon direkt viel zu spielen als junger Jahrgang. Das war sicherlich auch sehr, sehr gut für meine Entwicklung. Und da musste ich schon auch viel Disziplin an den Tag legen.
Also gehört da auch dazu, dass man auch in der Freizeit, abgesehen mal vom Training, von den Trainingseinheiten, auch selber für sich merkt, ich muss jetzt, möchte jetzt gerne noch mehr machen und das mache ich jetzt einfach.
Ja, genau. Also da war es dann ja doch ab und zu auch auf dem Platz. In Wolfsburg gab es so eine schöne Prallwand, wo man dann sich einfach davor gestellt hat und etliche Pässe gespielt hat, um einfach so ein bisschen an der Technik zu feilen, aber auch im athletischen Bereich. Also da gab es einen Kraftraum, wo ich dann, die Schule war direkt nebenan, wenn wir da mal eine Freistunde hatten, dann ist man vielleicht nicht nach Hause oder ins Internat, ins Bett, sondern vielleicht in den Kraftraum gegangen. Ich kann mich auch einmal daran erinnern, dass ich verletzt war in der Zeit in Wolfsburg und gerade so in der Phase, wo ich wieder ins Mannschaftstraining integriert wurde, dass ich selber gemerkt habe, mir fehlen noch so ein paar Prozente in Kondition, Ausdauer. Und ich dann ja selbstständig noch Runden gedreht bin um Platz, einfach um da ein bisschen schneller wieder fit zu sein. Und ich glaube, das war schon auch ein bedeutender Vorteil in meiner Karriere, dass ich dann eine gewisse Portion an Disziplin immer und an Ehrgeiz an den Tag gelegt habe.
Warst du immer schon Innenverteidiger oder bist du mal als kleiner Junge als Stürmer oder Torwart oder sonst was angefangen? Oder hast du eigentlich immer gesagt, das war mein Ding? Komischerweise habe ich immer hinten gespielt.
Ich habe komischerweise immer hinten gespielt, ja.
Nein, weil die meisten wirklich sagen, ja, Tore schießen als kleiner Junge, fängst du damit an, willst Stürmer sein?
War bei mir auch gar nicht so im Kopf. Ich habe dann immer mal wieder einen Ausflug gemacht nach vorne, habe auch ein, zwei Tore gemacht. Also ich weiß nicht, ob man das zählen kann jetzt in der Jugend. Da ist.
Naja, aber Erfolgserlebnis auch vorne gehabt.
Ja, genau. Das, so kann man das sagen. Aber ich habe mich hinten schon immer wohlgefühlt. Ich hatte dann in der Zeit in Cottbus und über die Karriere hinweg immer mal wieder vereinzelte Ausflüge, wo ich auf die Sechserposition gerückt bin. Aber das hat nie lange gewährt. Da war ich dann, habe mich doch in der Innenverteidigung immer am wohlsten gefühlt.
Dann bist du von Cottbus, von der Sportschule, nach Wolfsburg gewechselt. War das der logische nächste Schritt, der größere Verein, Bundesligist, Nachwuchs oder wie kamst du zu Wolfsburg? Oder liegt es einfach auf der Strecke, wenn ich gucke von da hinten Richtung weiter nach Deutschland rein, kommt irgendwann Wolfsburg dazwischen?
Ich glaube, Wolfsburg war dann auch einfach so, dass sie sich nicht nur auf die 50 Kilometer um Wolfsburg beschränkt haben, sondern die haben dann halt in anderen Gewässern auch gefischt und da war es dann halt viel auch Berlin-Brandenburg und ja, die sind dann einfach auf mich zugekommen und wollten mich tatsächlich sogar schon ein Jahr eher haben, also nach 2 Jahren Cottbus hätte ich da auch schon hingehen können, aber ich glaube, da hatten sich, weil ich damals so einen Vertrag da bei Cottbus hatte, so einen Nachwuchsspielervertrag, haben die sich da, glaube ich, nicht einigen können. Dann ist es ein Jahr später so passiert. Das war so ein bisschen der logische Schritt. Klar, wenn man dann in Cottbus zu den Leistungsträgern gezählt hat, dann sind natürlich da auch andere Vereine auf einen aufmerksam geworden. Und wenn natürlich dann Wolfsburg mit nochmal besseren Möglichkeiten auf einen zukommt und mit der Chance, nicht in der U17, U19 Bundesliga im Mittelfeld zu spielen, sondern oben mitzuspielen, dann klar, dann überlegt man sich das und hab's dann auch nicht bereut. Und
was war seinerzeit dein Plan B, wenn es mit der Profikarriere am Ende nichts werden würde?
Plan B war ziemlich lange auch immer noch das Sportstudium. Wo es dann genau hingegangen wäre, weiß ich auch nicht, aber ich habe dann gesagt, ja, wenn es nach der U19, nach dem Abitur, wenn ich dann ja nichts vorliegen habe oder es irgendwie im Fußball nicht weitergeht, dann mache ich halt Sportstudium. Das hätte mich wahrscheinlich auch gar nicht so gekränkt. Und dann hätte ich hatte ich mal im Kopf irgendwie Lehramt, Sportlehramt, irgendwie sowas gemacht. Also der Plan B, den hatte ich auf jeden Fall im Hinterkopf.
Wenn ich jetzt nochmal auf Wolfsburg zurückkomme, das zeigt manchmal, wie klein die große Fußballwelt doch ist. Du hast dir ein Internatszimmer dann geteilt, ausgerechnet mit Janis Heuer, mit dem du heute bei Preußen zusammenspielst.
Internatszimmer nicht ganz. Wir waren zusammen auf dem Internat. Wir haben auch da schon viel Zeit miteinander verbracht. Er ist ja jetzt ein Jahrgang jünger. Wir haben dann aber trotzdem zumindest ein U19-Jahr zusammengespielt. Trotzdem waren wir so eine Vierergruppe mit noch zwei anderen, wo wir dann zu einer bestimmten Zeit aus dem Internat ausziehen mussten und dann in eine Vierer-WG gezogen sind. Und ja, da war Jannis dann einer davon und ich halt auch. Und ja, wir haben schon eine längere Vergangenheit, wo wir wirklich schon viel zusammen erlebt haben.
WG, hat das alles geklappt mit Putzen und so? Oder gab es da schon mal am Anfang ein paar Probleme?
Das hat irgendwie auch alles funktioniert, ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir uns dann gegenseitig dazu gedrängt haben, mal zu putzen. Eine Putzfrau hatten wir auf jeden Fall nicht. Ich bin ja jetzt auch nicht das Parade, also ich bin jetzt auch nicht so hinterher, dass das Bad komplett blitzblank sein muss. Vielleicht hatten wir da alle irgendwie den gleichen Anspruch daran, deswegen haben wir es alle
so überlebt. Hauptsache einigermaßen sauber.
Hauptsache, ne? Einigermaßen sauber, ja. Das ging auf jeden Fall.
Aber man muss sich ja schon verstehen können, wenn du in einer Vierer-WG bist. Ne? Also man kann sich schlecht aus dem Weg gehen. Also das hat auch geklappt, auch so mit den anderen beiden, die noch dabei waren. Ihr beiden kommt gut miteinander klar.
Ja, ja, also das hat im Großen und Ganzen geklappt. Also klar haben wir dann auch mal zwischenzeitlich, haben wir mal auch ein bisschen Stress miteinander gehabt, aber jetzt nicht so, dass es irgendwie ausgeartet wäre. Das war alles noch ziemlich harmonisch und ich glaube, da können wir auf die Zeit zurückblicken und sagen, wir hatten eine gute Zeit da in der WG.
Was hast du gedacht, als du jetzt plötzlich Jannis Heuer nach Münster kam? Das war ja auch kurz entschlossen im Prinzip. Normalerweise war der Platz dicht mit Antonio Tickfitsch, der hat sich verletzt und innerhalb von 2 Tagen war Jannis hier. Hat er dich vorher kontaktiert oder warst du überrascht dann, als du es gelesen hast, jetzt ist Jannis hier?
Nee, der hat mich tatsächlich vorher kontaktiert. Der hat mich angerufen und in dem Moment hatte ich schon so eine gewisse Vorahnung, in welche Richtung es gehen könnte. Er hat mich dann auch so ein bisschen über den Verein ausgefragt, über den Trainer, wie zufrieden ich bin, ob's Spaß macht im Generellen. Hab ihm dann so berichtet, wie ich das empfand, so die ersten Wochen. Und dann hat er natürlich gesagt, für ihn liegt jetzt quasi auch ein Angebot auf dem Tisch und er ist am Überlegen und hat sich da anscheinend ja mit meiner Berichterstattung in der Hinsicht bestätigt gefühlt.
Also haben die Preußen und die Fans es auch dir ein bisschen zu verdanken, dass er jetzt tatsächlich hier ist?
Wenn man so will, ich denke, Ole und der Trainer hätten es auch ohne meine Aussagen hinbekommen, aber nehme ich doch gern auf meine Schultern, ja.
Aber ist das so ein bisschen, dass man sich an die Vergangenheit zurückerinnert, wenn ihr jetzt Seite an Seite auflauft plötzlich, ihr habt damals zusammen, er war ein Jahrgang jünger, sagst du, ne?
Oder er war ein Jahrgang jünger, aber wir haben trotzdem in der U19 ein Jahr zusammengespielt. Wir waren ja auch in der gleichen Klasse. Also wir haben schon auch wirklich viel Zeit miteinander verbracht. Und ich glaube, die Anlaufzeit zwischen uns war halt einfach ein bisschen, beziehungsweise war die gar nicht da. Also wir sind uns ja auch so immer mal wieder im Fußball begegnet, haben uns da irgendwie, sind da irgendwie schon im Kontakt geblieben. Und wenn man so will, ja, er hat vielleicht nicht so die Anlaufzeit gebraucht, seine klare Meinung mir gegenüber zu äußern. Wenn mal ich Scheiße auf dem Platz baue, ob im Training oder im Spiel, dann kann er mir das wahrscheinlich besser direkt gerade aussagen, als wenn es jetzt ein anderer Kollege wäre, den er noch nicht so gut kennt. Andersrum kann ich das genauso machen. Ich weiß, dass er mir das nicht übel nimmt, dass es in dem Moment um Fußball geht und da fällt es uns vielleicht schon ein bisschen einfacher, wenn wir uns schon so lange Zeit kennen.
Vom Internat in die Vierer-WG ist man schon mehr selbstständig. Man kann auch mal abends vielleicht später rausgehen, ohne dass einer was sagt. Wie war das? Habt ihr das ausgekostet, die ersten Monate, nach dem Motto, wir können auch mal bis Mitternacht unterwegs sein? Oder kam dann bei euch wieder die Disziplin zurück, nach dem Motto, wir wollen ja im Grunde genommen was für unsere Karriere tun und sind nun mal Sportler?
Wir haben das schon auch in einer gewissen Hinsicht auch ausgenutzt. Es hat so einen negativen Aspekt. Nee, wir haben schon ab und zu auch mal was unternommen, wenn wir die Zeit dafür hatten. Also wir haben jetzt nicht vor dem Spiel waren wir ein bisschen die Puppen unterwegs, sondern wenn dann mal ein Tag frei war, wenn mal ein Sonntag frei war, dann waren wir halt samstags unterwegs. Das haben wir schon gemacht und da haben wir uns jetzt auch vor kurzem mal ein bisschen Revue passieren lassen, was wir schon so erlebt haben. Das war ganz lustig. Wir haben es jetzt auch nicht auf die Spitze getrieben, absolut nicht. Da gab es Geschichten von den WGs, beziehungsweise von den Spielern, die da vorher in dieser WG waren, die haben das, glaube ich,
exzessiver gemacht.
Genau, die haben da schon die ein oder andere Party mehr mitgenommen. Wir haben das sicherlich auch gemacht, aber alles in einem Rahmen, wo das verträglich war, wo das jetzt nicht in Konflikt mit Fußball stand.
Hat der Jannis dich denn jetzt auch mal gefragt, Paul, wie sieht's aus, machen wir in Münster auch wieder eine WG oder war von vornherein klar, dass er keine macht, weil du ich weiß nicht, wohnst du allein oder lebst du allein in Münster oder ist deine Freundin dabei, die kommt, glaube ich, aus Braunschweig?
Die kommt aus Braunschweig, die ist teilweise dabei, die ist noch so ein bisschen beruflich an Braunschweig gebunden, hat aber so ein paar Homeoffice-Tage, also die wird ja Hälfte der Zeit wahrscheinlich hier sein, Hälfte der Zeit in Braunschweig sein. Aber nee, ich habe mit Janis haben wir natürlich auch so ein bisschen Scherze darüber gemacht, aber das konnten wir beide, glaube ich, sehr schnell ausschließen, dass das nicht nochmal passieren wird. Da sind wir, glaube ich, mittlerweile einfach an einem anderen Punkt im Leben.
Wie wichtig ist so ein eigener Bereich für dich, wenn nach dem Spiel, wenn du dich zu Hause zurückziehen kannst oder Füße hochlegen, brauchst du das, dass du einfach sagst, dann muss ich auch mal für mich sein, mal ein bisschen abschalten können?
Absolut. Also ich verbringe auch relativ gern Zeit alleine. Also ich habe da kein Problem mit, wenn ich so einen kompletten Nachmittag irgendwie mit mir selber verbringen muss. Das kriege ich immer ganz gut gewuppt, habe da jetzt auch keine Langeweile, wie gesagt, so ein bisschen Sachen drumherum, die ich gern mache, mit denen ich mich beschäftige, habe ich auch. Und deswegen habe ich da jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, immer jemanden an meiner Seite haben zu müssen.
Mhm. Paul, fotografieren ist ja dein Hobby. Gibt es da besondere Motive? Sagst du, ich fotografiere gern Menschen oder Landschaften oder wie es gerade kommt? Hast du dich da auf irgendwas spezialisiert, wo du Bock drauf hast?
So richtig spezialisiert nicht. Nee. Ich habe einfach das, was mir gerade so ein bisschen vor die Linse kommt. Manchmal nehme ich die Kamera mit, wenn ich so durch die Stadt laufe, dann sind es eher so ein bisschen Leute, die ich fotografiere. Gibt vereinzelt auch Tage, wo ich dann in bestimmte Landschaften fahre, wo ich mich vorher informiere, da könnte es ganz schön sein. Da nehme ich dann die größere Kamera mit, die jetzt nicht unbedingt so in die Hosentasche passt. Und dann fotografiere ich auch mal Landschaft. Also da gibt's jetzt, habe ich mich jetzt nicht spezialisiert, sondern einfach so nach Lust und Laune, was mir gefällt.
Was machst du mit den Bildern? Gibt's da auch schon welche, die bei dir an der Wand hängen?
Noch nicht, nee. Ich habe
Ausstellung irgendwann, ne?
Wäre doch was. Nee, das will ich gar nicht. Das soll eigentlich alles für mich bleiben. Ich werde ein paar Fotos sammeln, die mir besonders gut gefallen. Dann werde ich vielleicht mal so ein Fotobuch machen, wo ich die einfach mal alle in guter Qualität ausdrucke. In so ein gutes Fotobuch, aber das soll schon privat bleiben. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Ausstellung werden.
Und gibt es ja auch schöne Fotos von dir aus Spielen, zum Beispiel gegen Real Madrid. Du hast mit Union Berlin sogar schon gegen Real Madrid gespielt. Hast du da Bilder von oder Erinnerungen dran und was hat dir das bedeutet? Ich meine, jetzt spielst du wieder zweite Liga, aber mit Union gegen Real Madrid international unter anderem zu spielen, und Neapel war es, glaube ich, auch. Mhm. Ist schon was Besonderes, oder? Das prägt.
Absolut. Also das da erinnert man sich gerne, immer wieder gerne dran zurück. Es ist, glaube ich, auch vor allem der Moment, wenn man dann vorm Spiel, ich stand zweimal in der Startaufstellung, wenn man dann vorm Spiel auf dem Platz steht und die Hymne von der Champions League läuft, dann ist schon was ganz Besonderes. Also das hat auf jeden Fall so ein Gänsehaut. Faktor und klar, die Bilder, wo man dann vereinzelt Gegenspieler von Bellingham bis Kvaratskhelia, der bei Napoli gespielt hat, das sind schon schöne Bilder und schöne Erinnerungen, die ich mir gerne wieder in den Kopf hole.
Hast du davon welche zu Hause zum Beispiel an der Wand hängen oder so als Erinnerung? Machen ja viele, die die Trikots sammeln und aus der Zeit hast du ein Trikot getauscht damals?
Nee, tatsächlich nicht. Das also weder Bild noch Trikot. Da ärgere ich mich im Nachhinein auch ein bisschen drüber. Ich habe mich nach den Champions League Spielen, glaube ich, eher ein bisschen, also nach dem ersten wurde ich eingewechselt im Bernabeu. Bin ich nach 85 Minuten oder sowas reingekommen und haben dann leider noch 1-0 verloren. Aber da war irgendwie trotzdem die Freude nach dem Spiel größer, Champions League gespielt zu haben, als die Traurigkeit darüber, dass man das Spiel verloren hat. Da, weiß ich nicht, da war trotzdem irgendwie so ein bisschen Euphorie da und in der Euphorie habe ich wahrscheinlich dann vergessen, mich um ein Trikot zu kümmern. Und in den Spielen danach, weiß ich gar nicht, gegen Neapel, dann in Neapel haben wir ein 1-1 geholt, wo ich dann auch von Anfang an gespielt habe. Da war dann die Euphorie auch schon wieder groß, weil wir vorher eine ziemlich lange Durststrecke hatten. Und dann nach dem zweiten Spiel gegen Real war wahrscheinlich die Enttäuschung so groß, dass wir rausgeflogen sind, dass es mir dann auch schon wieder irgendwie dass ich das nicht im Kopf hatte. Und mit den Bildern, habe ich jetzt auch nicht so gerne. Ich habe mich jetzt auch nicht als Bildschirmhintergrund und muss mich jetzt nicht permanent dabei betrachten, wie ich Fußball spiele.
Das heißt, die Bilder im Kopf sind wichtiger, die geblieben sind, die Erinnerungen.
Ich habe die Bilder natürlich auf dem Handy und bei Bedarf kann man sich die auch anschauen, aber ich muss die jetzt nicht permanent vor den Augen haben.
Du hast es schon gerade gesagt, vor dem Spiel, man steht, dann wird die Hymne gespielt. Nimmt man das eigentlich richtig wahr oder ist das in dem Moment so ein bisschen wie so ein Traum, dass man es gar nicht so richtig greifen kann, jetzt dabei zu sein, mittendrin? Es gibt ja auch Spieler, nehme ich mal an, die das andauernd haben, die das schon gar nicht mehr richtig mitkriegen, die dann einfach so fokussiert auf die Aufgabe sind, die dann hinterher kommen. Aber für dich beim ersten Mal, das geht doch vorbei wie ein Traum, schätze ich mal, oder? Man steht da und denkt, boah.
Ja, also man ist schon so in so einem gewissen Tunnel. Also das war damals bei meinem ersten Bundesligaspiel, was ich mit Wolfsburg gemacht habe, war das so ein bisschen, war ich selber erstaunt über mich, wie ich das ausschalten konnte, den ganzen Trubel drumherum mit den zigtausend Fans, dass dann wirklich 90 Minuten wirklich nur um das Spielfeld, um die Spieler, um den Ball geht. Das hatte mich sehr beeindruckt im Nachhinein und das war dann auch bei den Champions League Spielen so. Man hat dann vorher schon eine andere Anspannung, wenn man weiß, es ist die größte Bühne im europäischen Fußball dann so, im Vereinsfußball. Man hat dann, glaube ich, schon nochmal den Moment, wenn man diese Champions League Hymne hört, wenn man sich dann nochmal zum Mannschaftsfoto aufstellt, wo man dann so ein bisschen nochmal so ein anderes Feeling hat man, das ist einfach was Besonderes, wenn diese Hymne läuft. Aber in den Momenten davor und danach ist man eigentlich wieder relativ schnell in diesem Tunnel und probiert sich auf das Spiel zu fokussieren und kann auch dann ausschalten, dass es irgendwie um Champions League geht. Oder konnte ich das zumindest ganz gut, sondern habe einfach probiert, Leistungen auf den Platz zu bringen und egal, ob es jetzt Bundesliga war, Champions League oder ob es jetzt zweite Liga ist.
Ich glaube, die Chance zur Bundesliga hat dir damals Bruno Labbadia gegeben. Ne? Das war, glaube ich, dein Trainer bei deinem ersten Bundesligaspiel. Hat man zu so einem dann auch noch Kontakt hinterher oder verfolgt er das auch nochmal, schreibt er nochmal oder war das eine Trainerstation oder ein Trainer von vielen?
Also erstmal ja, ist richtig. Das war eine sehr coole Zeit damals, weil wir waren so 3-4 junge Spieler, die dann aus der U23 viel Zeit bei den Profis verbracht haben, vor allem im Training. Und dann irgendwann sind mal 2-3 Spieler auf meiner Position ausgefallen. Da hatte ich auch wirklich Glück, dass ich dann in dem Moment zur Stelle war und auch so viele Spiele ausgefallen sind. Da hat sehr viel Glück dazu gezählt, dass ich dann zu den 3 Bundesligaspielen mit Wolfsburg gekommen bin. Und ich war auch oder bin weiterhin da Bruno Labbadia und seinem Trainerteam sehr dankbar. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da noch Ewigkeiten mit ihm irgendwie Kontakt halten müsste. Da bin ich jetzt auch nicht der Typ für. Also da habe ich auch. Es ist schon schade, dass man manchmal so den Kontakt mit vielen ehemaligen Mitspielern auch verliert oder auch Trainern, mit denen man sich gut verstanden hat. Aber ja, da bin ich leider nicht so der Typ für einzelne Ausgewählte. Mit denen klappt es dann doch immer wieder. Aber ich glaube, wenn ich Bruno Labbadia jetzt so auf der Straße begegnen würde, dann würden wir schon auch einen guten Austausch haben und
würde auch für einen Kaffee reichen, dass ihr euch da mal
zusammen holt. Absolut, ja. Ich glaube, wir haben uns damals, da war ich natürlich noch bedeutend jünger und vielleicht auch noch nicht so reif als Fußballer und als Mensch wie heute, aber ich glaube, dass auch damals es schon ausgereicht hätte, um mich mit Bruno Labbadia irgendwie auf einen Kaffee zu treffen und jetzt heute erst recht.
Die meisten Spiele hat es ja dann bei Greuther Fürth. Es war ja eigentlich der einzige Verein, der nicht im Norden oder im Osten lag. Also in einer ganz anderen Richtung. War das für dich schwierig, sich da zurechtzufinden? War das eine andere Mentalität? War das irgendwie, oder war das für dich eigentlich kein Problem, dich da zurechtzufinden?
War kein Problem. Also ich bin generell, glaube ich, ein verträglicher Typ. Mich kannst, glaube ich, in viele Mannschaften und viele Städte stecken. Dann hätte ich, glaube ich, überall kein Problem. In Fürth war so ein bisschen das Besondere, dass ich auch von einem auf den anderen Tag gewechselt bin. Am Ende der Transferperiode habe eigentlich nur mit einem Koffer bin ich dann rübergemacht im ersten Moment. Das war so ein bisschen das Komische, ja. Aber sobald ich dann da irgendwie in der Mannschaft angekommen war und auch eine Wohnung hatte, hatte ich damit auch überhaupt kein Problem und habe mich da auch in der Stadt sehr, sehr wohl gefühlt.
Aber eigentlich die weiteste Station von der Heimat, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, was weiter ist. Ob jetzt Fürth weiter ist oder Münster. Ja, glaub, sind Fürth. Beides ungefähr 500 Kilometer, okay. Irgendwie sowas.
Ja, stimmt. Ja.
Aber diese Entfernung jetzt, die 5 Stunden, machen es für dich auch nicht aus. Mhm.
Also hätte ich jetzt die Wahl gehabt und der Verein Münster wäre 3 Stunden näher an der Heimat gewesen, hätte ich mich wahrscheinlich hätte ich mich wahrscheinlich weniger schwer damit getan, weil ich, wie gesagt, ich bin schon gerne in der Heimat, habe ein super Verhältnis mit meiner Familie und vermisst das auch schon ab und zu, die zu sehen. Jetzt freue ich mich, dass ich in der Länderspielpause hinfahren kann. Mhm. Hätte ich mich natürlich nicht gegen gewehrt, wenn das ein bisschen heimatnäher gewesen wäre.
Wenn du sagst, du bist gerne mit der Familie zusammen, hat die Familie denn schon mal die Chance genutzt, nach Münster zu kommen, dich zu besuchen, oder gab es noch keine Gelegenheit dazu? Oder ist es mal geplant, dass deine Eltern sagen, wir kommen, wir gucken gerne mal, wo du bist, oder dein Bruder, sagtest du ja schon?
Ja, tatsächlich waren meine Eltern auch schon hier. Die hatten Anfang August eine Woche Urlaub bei sich eingeplant und hatten, glaube ich, noch gar nicht so richtig geplant, wo es hinging. Dann stand der Wechsel zu Münster an und dann haben sie gesagt, ja, dann machen wir halt unseren oder zumindest einen Teil unseres Urlaubs in Münster und kommen dich da besuchen. Zum Glück hatte ich da schon die Schlüssel für die Wohnung, wo ich jetzt bin. Dann konnten wir da schon so ein bisschen Lampen anbohren.
Also ein richtig typischer Urlaub, wie man sich das vorstellt.
Ja, Erholungsurlaub, klar. Nee, da muss ich auch meinen Eltern danken. Die haben das bisher immer, standen die da mit Tatkraft zur Seite und haben bei allem unterstützt. Den Umzug von Wolfsburg nach Fürth, da mussten wir jetzt zuletzt auch wieder drüber lachen, wo wir in Berlin die Sachen gepackt haben. Den haben die quasi mit meinem Bruder ganz alleine gemacht. Mein bester Kumpel hat in Wolfsburg noch geholfen, Sachen zu packen. Eigentlich war geplant, dass ich dann auch nach Wolfsburg fahre. Da ist dann aber was mit dem Spielplan dazwischen gekommen. Da hatte sich irgendwie was geändert. Und dann mussten meine Eltern quasi den Umzug von Wolfsburg komplett alleine machen. Haben dann auch in Fürth schon die komplette Bude eingeräumt gehabt und ich kam dann quasi an, als schon alles eingeräumt war, der Tisch war gedeckt, so kann man es quasi sagen.
Kann man sich da auch dran gewöhnen, oder nicht?
Kann man sich dran gewöhnen? Ja, nein, ich würde es den lieben gern ersparen oder hätte es ihnen lieben gern erspart, aber ich glaube, die machen es auch natürlich gerne.
Jetzt hast du gesagt, deine Freundin lebt noch in Braunschweig, pendelt hin und her, kommt Homeoffice machen. Wie viel Mitspracherecht hat sie denn jetzt bei so einer Einrichtung der Wohnung? Hat sie da schon Mitspracherecht oder?
Ja, wir sind noch nicht so lange zusammen, das stimmt schon. Knappe 3 Monate.
Okay. Ja, wenn es in der Braunschweiger Zeit war, ne?
Wo du. Ja, auch zum Ende der Braunschweiger Zeit. Und da haben wir gestern tatsächlich so ein bisschen Diskussion drüber gehabt, weil sie bringt sich viel ein und hat super viele Ideen und mir geht vieles eigentlich am allerwertesten vorbei, weil ich einfach nicht so interessiert bin, was jetzt Inneneinrichtung angeht. Und dann kommen von ihr 5 Vorschläge und ich sage zu einem vielleicht, okay, ja, können wir machen, und würde sich da, glaube ich, ein bisschen mehr Euphorie von mir wünschen, dass ich dann sage, okay, der ist es, weiß ich was.
Ja, kannst du dran arbeiten, ne?
Kann ich dran arbeiten, ja, aber nein, im Prinzip müssen wir uns beide wohlfühlen und wenn sie da den höheren Anspruch hat an irgendwelche Inneneinrichtungen, dann darf sie da gerne auch den Ton angeben und wird dann einfach nur noch irgendwie von mir abgesegnet wahrscheinlich.
Hast du denn noch Blumen zu Hause auf der Fensterbank oder ist da auch noch Nachholbedarf?
Blumen nicht, aber ich glaube, sie hat jetzt mittlerweile auch schon Pflanzen eingekauft, die dann...
Wichtig immer gießen, ne? Das ist ganz wichtig. Ja.
Ist wichtig, mal schauen, ob ich meiner Pflicht nachkomme, aber sie sollte ja zumindest auch einmal in der Woche da sein und kann es mir dann eventuell doch noch wieder abnehmen.
Wir haben, als wir damals kamen, schon mal darüber gesprochen, da hast du gesagt, am liebsten wäre mir eigentlich eine Wohnung so mittendrin, weil ich ganz gerne, also es muss nicht abseits sein, sondern dann ein paar Schritte raus in der Innenstadt sein. Hat das geklappt, ohne dass du jetzt Adressen verrätst, aber sitzt du mittendrin in der Stadt oder hast du...
Hat gut geklappt, ja. Ich wohne jetzt an der Promenade da.
Oh, das ist aber auch eine schöne Ecke. Wenn man einmal entlang geht, kommst du überall entlang, ne? Kommst du am Mahasee entlang, kommst du Innenstadt entlang.
Ja, genau, deswegen.
Und ist eine Laufstrecke.
Ist eine Laufstrecke, ja. Tatsächlich war ich da auch schon einmal laufen. Aber ja, das hat schon auch seine Vorteile, da kurze Wege in die Stadt zu haben.
Hast du denn auch schon ein Fahrrad?
Klar.
Ah.
Das war das allererste. Ich habe anfangs, wo ich noch im Hotel war mit Marco Meierhöfer, hat der mich mitgenommen. Mein Auto war selber noch in Berlin. Und dann habe ich schnellstmöglich darum gekümmert, dass zuerst mein Fahrrad hier ist, damit ich zumindest mit dem Fahrrad ein bisschen eigenständig mobil sein kann.
Ich meine, wer so wie wir aus Philipp oder ich aus Münster kommen, für die ist das nicht überraschend, aber die meisten, die neu hier hinkommen, sagen, es ist unfassbar, wie Fahrräder hier fahren, links und rechts und kreuz und quer. Ist dir das auch so aufgefallen oder?
Ja, ja, also klar, wenn man jetzt alleine die Promenade anschaut, was da für ein Fahrradverkehr ist, ist schon cool. Also ich freue mich eigentlich darüber, dass das so eine Stadt ist, wo viel aufs Fahrrad gesetzt wird, vielleicht ein bisschen weniger aufs Auto und auch, ja, nicht so viel, ist jetzt vielleicht auch nicht nötig, aber keine S-Bahn, keine U-Bahn. Ist, glaube ich, ganz cool. Das tut, glaube ich, dem Stadtbild gut, wenn da viele Leute mit dem Fahrrad unterwegs sind.
Und wenn man sieht, wie viele Fahrradwege es hier gibt, das ist schon der Wahnsinn. Ich bin neulich mal in Essen Fahrrad gefahren. Da muss man aufpassen, dass man nicht überfahren wird, weil man muss immer auf der Straße fahren. Da gibt es so wenige Fahrradwege. Als Münsteraner war das echt ein Schock.
Dafür musst du als Münsteraner immer aufpassen, dass du keinen Fahrradfahrer überfährst, denn die kommen auch von links und rechts und kommen dir in der
Einbahnstraße entgegen. Absolut, das ist beim Autofahren echt schwer, ne? Also da muss man höllisch aufpassen, ne?
Ja, also das, ich kenne es auch so ein bisschen aus Berlin, da hat sich in letzter Zeit auch was getan, dass zumindest ein paar mehr Fahrradwege sich aufgetan haben. Da musste man auch schon wirklich einen Rundumblick haben, um da niemanden auf dem Fahrrad mitzunehmen. Aber das fällt mir jetzt in Münster, glaube ich, nicht so schwer, weil ich beide Perspektiven, glaube ich, ganz gut kenne als Fahrradfahrer wie auch als Autofahrer.
Ich habe noch eine Frage zur Champions League, Real Madrid. Da stand es ja mit den Topstars auf dem Platz. Wie hat man denn gemerkt, dass die schon zu Recht Topstars sind, dass sie zu Recht bei Real Madrid spielen? Hat man da im 1:1, hast du da gemerkt, Mensch, also der eine oder andere in der Spielszene, das ist zu Recht sind die halt so weit oben?
Man hat es, also natürlich mit Bellingham, ein Superstar, der gerade so auf seinem Höhepunkt war, wo er dann, was auf seinem Höhepunkt, auf seinem
Top-Level erreicht hat.
Ja, genau, wo er dann, wo dieses Bild durch die Medien ging, wo er immer das Tor in einer entscheidenden Situation geschossen hat und breitarmig dann vor den Fans stand. Das war leider dann auch im Bernabeu so, dass er das Ding in der 90. plus 2 plus 3 über die Linie gedrückt hatte und dann quasi mit den breit aufgefächerten Armen vor den Fans stand. Ja, so ein Bellingham, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass bei dem einfach immer der erste Kontakt gesessen hat. Also der hat, ich habe dann oft irgendwie probiert, nach vorne ins Mittelfeld zu verteidigen und habe gedacht, vielleicht erwische ich ihn in einem schlechten Moment, aber der hatte einfach nie einen schlechten Kontakt, dass du irgendwie die Chance hattest, den Ball zu erwischen. Und mir ist noch sehr gut im Kopf geblieben, wie im Rückspiel in Berlin Toni Kroos eingewechselt wurde und der einfach so direkt das Spiel so an sich gezogen hat. Der hatte so eine gewisse Aura, hatte den Ball permanent am Fuß, die eigenen Mitspieler haben den permanent gesucht, der hatte den Blick oben, du hattest immer die Befürchtung, der könnte dir jetzt den Steilpass durch die Lücken spielen, Diagonalball, also du hast gefühlt, der hat alles gescannt, hat alles gesehen und das war irgendwie sehr beeindruckend, dass der, ja, gefühlt diesen Rundumblick hatte, 360-Grad-Blick, alles gesehen, das ist mir auf jeden Fall so im Kopf geblieben.
Und trotzdem seid ihr auf dem Platz ja auch Kollegen, auch wenn er dann von einer anderen Mannschaft ist. Spricht man da auch miteinander nochmal oder ist das auf diesem Niveau, dass man sich wirklich so nur auf seine Aufgabe konzentriert, dass da kein Smalltalk oder irgendwas großartig stattfindet?
Nach dem Spiel meinst du?
Nee, auch während des Spiels.
Während des Spiels war bei mir zumindest ja der Fokus so hoch, dass ich da nicht irgendwie ins Gespräch gekommen bin. Und unabhängig davon war ja Toni Kroos jetzt auch der Mittelfeldspieler.
Toni Kroos, überhaupt deine Gegenspieler, mit denen du dann unterwegs warst da.
Nee,
ob man spricht oder auch mal oder
einen Flachs macht.
Es gibt ja Leute wie Thomas Müller, die wahrscheinlich ständig reden oder auch mal anpieksen und vielleicht auch ein bisschen nerven während des Spiels. Mhm. Hast du das erlebt da oder waren die wirklich alle so fokussiert auch?
Ich weiß nicht, ob es von deren Seite möglich gewesen wäre, von meiner wahrscheinlich gar nicht so, weil ich ja im Kopf mit dem Spiel beschäftigt war. Ja, da war ich mit dem Kopf ganz woanders, als dass ich jetzt überlegt hätte, mit denen irgendwie ins Gespräch zu kommen. Da war vielleicht auch ein bisschen der Respekt zu hoch. Die hätten es wahrscheinlich schon mitgemacht, aber von meiner Seite aus war ich da gar nicht vom Kopf bereit für.
Ausbildung Sporttherapeut steht hier auf meinem Zettel. Das läuft, glaube ich, schon ein paar Jahre. Mal mit mehr Engagement, mal mit weniger, weil halt der Fußball im Vordergrund steht. Wie ist da der aktuelle Stand?
Tatsächlich ist der Stand, dass ich damit durch bin. Naja, das hatte sich auch lange genug gezogen, aber jetzt so im letzten halben Jahr habe ich dann schon ein bisschen Gas gegeben, habe das beendet, jetzt zum Saisonende glaube ich auch hin und habe jetzt mittlerweile aber schon das nächste angefangen, mache jetzt eine Ausbildung zum Fitnessfachwirt.
Das heißt, du bist auch schon fertiger Sporttherapeut auch?
Ja, Sporttherapeut, aber das würde ich jetzt nicht zu hoch hängen, weil das ist... hat jetzt kein Bachelor-Niveau oder ähnliches.
Naja, so, aber kann auch später helfen, ne, nach der
Fußballer-Karriere. Klar. Also ich hab da jetzt sowas dabei wie eine Fitnesstrainer-B-Lizenz oder Sportmentaltrainer, gab's da Aspekte dabei oder Sporternährung, Reha-Training. Also es war so ein bisschen breit gefächert. Das wird mir sicherlich helfen nach der Karriere, da irgendwie vielleicht sogar einen Job in die Richtung zu finden. Und jetzt mit dem Fitnessfachwirt kommt so ein bisschen der wirtschaftliche Teil dazu und vielleicht noch ein paar andere Aspekte aus dem Sport. Ja, es macht mir einfach Spaß und ist, glaube ich, gut, ein bisschen den Kopf zu beschäftigen, aber auch mit der Weitsicht auf nach der Karriere könnte ich mir gut vorstellen, da in dem Bereich schon irgendwie ein bisschen zu arbeiten, ob es dann ja als Therapeut ist, als Physiotherapeut oder als Trainer im Gym, weiß ich noch nicht. Aber zumindest bin ich breit aufgestellt.
Das heißt, nach dem Sport ist vor dem Sport für dich. Wenn mal mit der aktiven Karriere zu Ende ist, willst du schon im Sportbereich bleiben irgendwo. Oder könntest du dir auch vorstellen, ganz Cut zu machen und Landwirt zu werden?
kann ich mir auch gut vorstellen. Also nicht jetzt Landwirt, nein, aber das ist
war was, ein Beispiel.
Genau, dass es was komplett anderes wird. Ich bin da jetzt nicht so festgelegt. Sport natürlich begleitet mich mein Leben lang und da habe ich die größte Expertise. Muss das natürlich noch ein bisschen mit Wissen untermauern, deswegen mache ich das Ganze. Aktuell könnte ich mir das sehr gut vorstellen, da irgendwie was in die Richtung zu machen. Ich habe zum Beispiel auch einen Physiotherapeut aus Berlin, mit dem ich mich sehr gut auch privat verstanden habe. Der will sich in den nächsten Jahren selbstständig machen, möchte dann eine große Physiotherapie hochziehen und könnte ich mir aktuell sehr gut vorstellen, mit dem irgendwie zusammenzuarbeiten. Wenn ich dann aber sage, nach der Karriere ist es irgendwas komplett anderes, weil ich irgendwas für mich entdeckt habe, dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann habe ich das für mich gemacht. Ich lerne ja jetzt auch was für meine Zeit als Sportler. Dann habe ich da einfach den Kopf ein bisschen fit gehalten und habe mich trotzdem irgendwie weitergebildet.
Stichwort Lesen. Du liest ganz gerne. Was unter anderem?
Tatsächlich war es vor 2-3 Jahren war es irgendwie immer noch irgendwas, wo ich einen Mehrwert draus ziehen wollte. Irgendwelche Sachbücher, wo ich was lernen wollte. Mittlerweile sind es aber auch primär so Romane oder Geschichten. Also jetzt nicht irgendwie Science Fiction, da komme ich nicht ran, aber einfach so ein
Krimis
bisschen.
Krimis auch nicht, oder?
Krimis tatsächlich auch nicht. Ich habe vereinzelt mal 2-3 gelesen, die haben mir schon gefallen, aber irgendwie zieht es mich eher so zu Geschichten hin. Jetzt was ich im letzten Jahr so viel gelesen habe, war Benedikt Wells. Der ist einfach ein super Geschichtenerzähler. Da geht es jetzt nicht mal groß darum, irgendwie die Welt zu bewegen in den Geschichten, aber man kann sich sehr gut hineinversetzen und das hat mir gut gefallen.
Hast du das Buch von Christoph Kramer schon mal in der Hand gehabt? Sommer meines Lebens heißt es, glaube ich.
Ich habe es in der Hand gehabt und habe mich aber noch nicht da durchgerungen, es zu lesen bzw. zu kaufen. Ich habe gerade noch 1-2 andere Bücher, die ich erstmal auf Reserve habe, aber ich gehe stark von aus, dass ich das noch lesen werde.
Ich habe es gelesen, ist ganz amüsant.
Ja, kann man machen.
Kann man machen,
mal. Okay. Ja, du bist ja ständig dabei, dich weiterzuentwickeln, ob bei der Fitness, und jetzt komme ich mal auf die geistige Fitness. Du hast mal überlegt, vielleicht mal mit einem Mentalcoach zu arbeiten. Bist du da mittlerweile dabei oder bisher noch nicht?
Da bin ich dabei. Er bezeichnet sich nicht selber als Mentalcoach, sondern generell als Coach. Da geht es auch um das Mentale, aber generell um mich als Person, um mich, wie ich als Person ticke, das herauszufinden und dadurch Anpassungen im Sport, im Privaten vorzunehmen. Da arbeite ich jetzt auch ein halbes Jahr, ist das glaube ich, mit dem Holger Fischer jetzt zusammen und merke auf jeden Fall einen Benefit davon und das würde ich sagen, dass sich das auf jeden Fall lohnt.
Das machen ja mittlerweile mehrere Fußballer auch, ne, die sich einen Mentalcoach nehmen oder sonst was. Früher war das mal in Anführungsstrichen verpönt, aber mittlerweile ist das gang und gäbe und ist ja auch wie du schon sagst, bringt einem wirklich einen Mehrwert, ne? wenn man offen dafür ist.
Absolut, ja. Also tatsächlich habe ich jetzt am Wochenende so ein Gespräch gehabt, Sportpsychologe, der hat erzählt, dass er selber so im Jugendbereich mit Sportlern zusammenarbeitet. Dieses Angebot hatten wir in Wolfsburg damals auch in der U17, U19. Da war ich aber nicht reif genug, glaube ich, um das anzunehmen. Da habe ich mich reingesetzt, habe mit dem gesprochen und bin da eher mit der Attitüde, leck mich am allerwertesten schon wieder rausgegangen. Also das habe ich nicht so wirklich angenommen. Und habe dann bei Fürth und auch bei Union immer wieder gute Erfahrungen damit gemacht. Jetzt nicht so in einem engen Austausch, aber immer mal wieder. Und jetzt bei Braunschweig, wo ich dann auch eine Phase hatte, wo es sportlich einfach nicht gut lief, habe ich einfach gedacht, das muss ich in Angriff nehmen, um eventuell wieder ja in die Spur zu finden. Und das hat, glaube ich, auch sehr gut geklappt.
Ging das auch darum so ein bisschen, dass man in bestimmten Situationen immer blöd reagiert und dann einfach mal ergründet, warum reagiere ich denn immer so und was ist da die Ursache, um das irgendwie zu drehen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es geht auf jeden Fall um Ursachen von verschiedenen Verhaltensweisen. Also ihr habt vorhin angesprochen, dass ob dieser Ost-West-Gedanke immer noch so mitspielt. Der Coach, der Holger, der hat mir so ein bisschen klar gemacht, dass auch so ein bisschen diese DDR-Vergangenheit von meinen Eltern immer noch so ein bisschen bei mir sich widerspiegelt. Dass ich so eine Zeit hatte, wo ich überhaupt nicht gern im Mittelpunkt stand. Das war ja damals so ein bisschen in der DDR so, bloß nicht auffallen, bloß nicht
Gemeinschaft gut, aber alleine.
Ja genau. Nicht als Person auffallen. Und dass ich das so ein bisschen, habe ich selber nicht erwartet oder nicht gedacht. Und habe ich selber so gemerkt, dass ich mich schwer damit getan habe, zu dem zu stehen, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, dass ich als Fußballprofi da eine gewisse Medienpräsenz habe. Das fiel mir, glaube ich, schwer. Das kam jetzt nicht aus mir heraus, aber da haben wir drüber gesprochen und fühle mich mittlerweile einfach besser damit. Kann so ein Interview jetzt hier, wo ich ja im Mittelpunkt stehe, viel einfacher machen, als es davor war. Da hätte ich mich jetzt, glaube ich, nicht in der Position gesehen, warum ist es denn überhaupt jetzt ein Interview mit Paul Jäckel? Ich bin doch eigentlich, will doch gar nicht so auffallen.
Gab es da auch so Effekte, ohne da ins Detail gehen zu wollen, dass du gesagt hast, die und die Verhaltensweise, wie jetzt dieser Fall, also das heißt, krass, hätte ich gar nicht dran gedacht, dass es wirklich daher kommt, dass da so ein Aha-Effekt war?
Ja, also in der Hinsicht schon. Also mir sind dann so viele Verhaltensweisen aufgefallen, wo ich gemerkt habe, da verstellst du dich ja so ein bisschen, um nicht aufzufallen. Also ich selber habe das beste Beispiel, ich wollte ganz lange nicht als Fußballer gesehen werden, weil ich, glaube ich, als Mensch viel mehr zu bieten habe, als nur der Fußballer zu sein. Und habe dann zum Beispiel, ich war in der Jugendnationalmannschaft, wir haben so diese Koffer bekommen von einer guten Marke mit dem Bundesadler vorne drauf und dem DFB-Logo. Und dann habe ich für mich privat diesen Koffer halt weiter genutzt, aber ich habe diesen Adler abgeklebt. Habe gedacht, wenn jetzt mich jemand am Flughafen sieht damit, mit dem Koffer, dann will ich nicht direkt als der Fußballer irgendwie gesehen werden, irgendwie im Mittelpunkt, im vermeintlichen Mittelpunkt stehen. Das waren dann so verschiedene Sachen, wo ich mir gedacht habe, ist krass, dass ich mich da verstelle, wo ich mich anders verhalte, als es eigentlich normal wäre. Also es ist ja schon abnormal, sich da irgendwie vor seiner Leidenschaft, vor seinem Hobby, vor seiner Arbeit so ein bisschen das im Versteckten zu halten.
Aber da braucht es manchmal jemand von außen, der einfach auch deine Vita kennt und mit dir spricht, um das einfach zu ergründen, woran das liegt halt, ne? Das ist
absolut ganz wichtig, ja. Also ich habe diese Punkte auch gar nicht in Betracht gezogen, dass ich irgendwie in der Hinsicht anders ticken könnte. Aber ich war direkt im ersten Gespräch, wo ich auch unvoreingenommen in das erste Treffen da hineingegangen bin, hat der Holger so viele Punkte gefunden, wo ich mich selber mit mir konfrontieren musste, mit Sachen, die ich beiseite geschoben habe, die ich so in den Hintergrund gepackt habe, was brutal anstrengend war. Also ich habe danach, es waren so anderthalb Stunden, musste ich dann irgendwann sagen, wir müssen jetzt einen Cut machen, mein Kopf raucht, ich brauche erstmal ein bisschen Zucker, damit der wieder anfängt normal zu arbeiten. Also das war schon auch anstrengend, sich da mit den Sachen zu beschäftigen, die ja einem im Magen lagen oder die man einfach so verdrängt hat.
Aber gerade als Fußballer, wenn du sagst, du warst nie gerne einer, der so im Vordergrund gestanden hat, aber das hilft dir doch als Fußballer eigentlich, dann musst du doch gerade extrovertiert sein, weil das bringt dich auch weiter in der Karriere, wenn du, natürlich, wenn du extrovertiert bist und keine Leistung bringst, ist es schlecht, aber wenn man Leistung bringt, sollte man das doch auch eigentlich nach außen tragen können, zeigen können, wenn man weiterkommen will und nicht so in der Masse mitschwimmt.
Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt Pflicht ist, vielleicht sogar eher noch für so Offensivspieler, aber beim Verteidiger sagt man ja grundsätzlich auch, der Verteidiger macht ein gutes Spiel, wenn er nicht auffällt.
Also wie ein Schiedsrichter, macht ein gutes Spiel, wenn keiner darüber spricht.
Kann man so sagen, ja genau. Ich glaube, es ist jetzt nicht Pflicht, irgendwie in den Vordergrund zu treten, um eine gute Karriere abzuliefern. Aber an einigen Punkten kann das sicherlich schon helfen. Also das, ja, wie gesagt, kam jetzt nicht aus meinem Inneren. Da muss ich mich generell immer noch ein bisschen zu zwingen, ja. Zu mir zu stehen, zu mir als Fußballer zu stehen. Aber es kommt immer mehr aus mir heraus, dass ich da mich nicht verstellen muss.
Wie zufrieden bist du denn mit dem Gesamtverlauf deiner Karriere bisher? Du hast ja Höhen und Tiefen gehabt, sagen wir mal so. Wir haben, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, ist jetzt Preußen Münster ein Rückschritt im Vergleich zu dem, dass du mit Union zum Beispiel Champions League gespielt hast? Oder sagst du, es ist wieder ein ganz anderes Teil meiner Karriere? Ich bin exakt zufrieden, so wie es gelaufen ist. Und sie ist ja auch noch nicht am Ende, da kann ja noch viel kommen.
Zu 100% zufrieden bin ich sicherlich nicht, weil ich schon was habe liegen lassen. Also ich habe, wo ich zur Union gewechselt bin in die Bundesliga, bis dahin ging es eigentlich immer bergauf, was dann gekrönt ist, sicherlich in der Champions League. Mhm. Aber habe dann sicherlich schon in meinem zweiten Jahr bei Union Federn gelassen, wo ich dann ja, was hab liegen lassen. Und das war auch in dem Gespräch so, dass ich mit dem Holger so festgestellt habe, also für mich selber habe ich festgestellt, ich hab viel gearbeitet, wo auch wieder Disziplin gefragt war, wo ich Ehrgeiz entwickelt hatte, aber vielleicht manchmal so ein bisschen an den falschen Stellen. Also hätte man mich gefragt, machst du vieles dafür, alles dafür, um erfolgreich zu sein, dann hätte ich wahrscheinlich schon geantwortet, ja, ich mache sehr viel dafür. Aber manchmal waren es vielleicht die falschen Sachen, die ich gemacht habe, die falschen Übungen oder war nicht komplett
zielführend genug.
Genau, nicht zielführend genug. Deswegen glaube ich schon, dass ich da was habe liegen lassen und hätte ich wahrscheinlich mit dem Holger auch eher angefangen zu arbeiten, hätte ich das wahrscheinlich schon eher noch umsetzen können, die Leistungssteigerung, die ich jetzt schon im letzten halben Jahr wieder hingelegt habe. Da mache ich mir jetzt keinen großen Kopf drum. Das ist alles sehr menschlich. Das ist alles nichts, was ich mir irgendwie vorwerfen kann. Hätte ich jetzt irgendwie absichtlich. Also ich glaube, wenn man bei Union auch so die Trainer fragt, in den Zeiten, wo ich nicht gespielt habe, war ich immer leistungsbereit, habe mich nie irgendwie durchhängen lassen, habe auch da nach dem Training Extraschichten gemacht, habe im Kraftraum Extraschichten geschoben. Da kann mir von außen eigentlich auch niemand was vorwerfen. Ich mir selber vielleicht in einer gewissen Hinsicht, wie gesagt, dass ich die falschen Sachen vielleicht manchmal gemacht habe. Aber so im Großen und Ganzen würde ich mir da nichts vorwerfen und habe vielleicht mit der Hilfe von außen vielleicht früher gegensteuern können und bin jetzt aber, wie gesagt, deswegen nicht im Unreinen mit mir.
Das heißt, im Hier und Jetzt bist du eigentlich ganz zufrieden?
Ja. Auf jeden Fall. Also ich habe mit den Spielen, wie ich jetzt hier angekommen bin, bin ich sehr zufrieden und bereue es absolut nicht, den Schritt gegangen zu sein.
Der Aufstieg mit Fürth ist die Frage in Liga 1. Wie heftig wurde da gefeiert? Und die zweite Frage ist, war das noch die Phase, wo du gesagt hast, wenn da irgendwie gejubelt wird an der Tribüne, ich halte mich da so ein kleines bisschen zurück und muss nicht der allererste sein, der da feiert mit den Fans?
Ja, das Problem war so ein bisschen, dass da noch Corona war. Also das Stadion war komplett leer. Vor dem Stadion standen dann 2.000-3.000 Fans vielleicht. Kann ich schwierig abschätzen. Mit denen haben wir dann schon gut gefeiert. Und da war ich dann auch, da konnte ich dann auch gut in der ersten Reihe stehen. Und da gibt's noch schöne Bilder, wie ich quasi direkt hinter dem Zaun auf so einem Stromkasten stehe und damit mit den Fans komplett durchdrehe. Danach sind wir dann so ein bisschen in den VIP-Bereich davon von Greuther Fürth verschwunden und haben dann so ein bisschen unser Ding da durchgezogen. Beim Feiern, wenn es was zu feiern gibt, dann bin ich schon gerne vorne mit dabei. Das kann ich ganz gut. Jetzt sag nochmal, was war der zweite Teil der Frage?
Zweite Teil, also erste war, wie gefeiert wurde, hast du auch nicht beantwortet. Ja. Eher also, wenig ja wegen Corona und die andere Frage hast du ja auch beantwortet. Also da warst du schon ganz vorne mit dabei auf dem Stromkasten. Eine Frage habe ich noch, Eisenhüttenstadt, polnische Grenze. Hat man da einen Bezug zu Polen? Ist man da öfters mal rübergefahren oder ist das einfach Grenze und lohnt sich eigentlich rüberzufahren? Aber die Landschaft ist da auch sehr schön.
Ja, wegen der Landschaft fährt man jetzt nicht unbedingt nach Polen. Polen war früher immer so ein Ausflug, so ein Eintagesausflug, wo man dann mal also primär tanken.
Auf die Märkte da, die sind günstiger.
Ja, tanken kann man da, haben dann meine Eltern immer günstig in Polen oder getankt haben meine Eltern günstig in Polen. Dann gab es ja die eben angesprochenen Märkte, wo man dann immer mal so Kleinigkeiten geholt hat oder auch Klamotten geshoppt hat. Und was man gut konnte, war Essen. Also Essen war dann auch wirklich sehr lecker und du hast dann nochmal 3-4 Euro weniger bezahlt, als wenn du das auf der deutschen Seite gemacht hättest. Deswegen war Polen eigentlich immer nur so ein Tagesausflug und da hatte ich jetzt trotzdem nicht so einen Riesenbezug hin. Es gab immer mal wieder Fußballbegegnungen, wo wir dann mit Cottbus primär viele Testspiele gegen polnische Mannschaften hatten oder dann auch mit der brandenburgischen Landesauswahl. Auch ab und zu mal im Trainingslager in Polen waren, sogar auch mit Wolfsburg. Aber es war jetzt nie so, dass ich dann mich großartig zu dem Land, zu der Landschaft, zu den Städten da irgendwie hingezogen gefühlt.
Aber ist ja klar, ich meine, wo du sagst, Brandenburg ist eine ähnliche Landschaft wie hinter der Grenze in Polen. Da ist auch viel Grün und kleinere Orte im Grunde genommen direkt dahinter. Da muss man ein bisschen fahren, bis man in die größeren Orte kommt. Aber Essen, muss ich sagen, ist wirklich immer noch total günstig. Klamotten, die Westmarken sind 1:1 von den Preisen. Mhm. Aber Essen, Lebenshaltung insgesamt, Essen, Trinken, sowas alles, Hotelübernachtung ist echt relativ günstig immer noch. Deine Zeit beim ersten FC Union Berlin. Eisenhüttenstadt, Berlin, hast du gesagt, ist eine Stunde Fahrt mit der Bahn. Diese Stadt Berlin erschlägt einen ja förmlich, auch von der Größe her. Mir wäre das auf Dauer zu hektisch. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, was zeichnet für dich Berlin aus? Was macht Berlin für dich so besonders?
Also ja, das sagen viele, dass diese große Menge an Menschen einen erschlagen können und auch der Verkehr, also das hat alles, ist alles manchmal nicht so einfach, aber ich habe mich grundsätzlich damit nicht so schwer getan. Also die Stadt an sich oder da, wo ich auch gewohnt habe, war jetzt auch nicht so war sehr belebt und dementsprechend auch nicht immer so, ja, so sauber, so rein und dann Richtung Warschauer Straße, wer sich da in Berlin auskennt, da ist auch ja, viel Obdachlosigkeit und Alkoholleichen etc. Das konnte ich aber glücklicherweise immer ganz gut ausblenden. Hab da mich nicht großartig mit beschäftigt, hatte zum Glück mit meiner Wohnung, die dann unweit von da war, einen ruhigen Rückzugsort. Also ich bin mit 5 Minuten zu Fuß, war ich direkt an der Warschauer Straße. Bei mir war es aber sehr angenehm ruhig. Und wenn ich wollte, konnte ich halt mittendrin sein. Wenn nicht, dann habe ich mich halt da zurückgezogen. Und was Berlin so ausmacht, ja, ich glaube einfach die Vielfalt an Möglichkeiten. Du hast, allein kulinarisch hast du ja alles. Also jedes Land gefühlt ist da repräsentiert. Hast super Möglichkeiten, jeden Abend irgendwie was Neues zu entdecken. Was ich auch gern gemacht habe, auf Konzerte gehen. Und da kommt eigentlich jeder Künstler immer nach Berlin, ob groß oder klein.
Kulturprogramm ist riesig, ne? Du kannst immer was machen.
Kulturprogramm. Und dann natürlich auch so ein bisschen die Leute, die ich da hatte. Ich habe sicherlich auch ein paar gute Freunde aus vergangenen Zeiten, die sich dann halt in Berlin angesiedelt haben. Die konnte ich dann halt immer wieder treffen, wenn es gepasst hat. Das war natürlich auch ein Vorteil für mich, als wenn man da jetzt ohne Bezug nach Berlin geht. Ja, einfach im Großen und Ganzen das Gesamtpaket, die Stadt. Ich habe dann auch unweit von der Spree gewohnt, an der Spree oder vom Treptower Park. Hat man dann nochmal so ein bisschen Grün, nicht nur das Grau des Betons. Deswegen irgendwie habe ich da für mich perfekt gewohnt, dass ich da wenig Stress mit hatte, in Berlin mit den Menschenmassen zu sein.
Dann würde ich den Schuh gerne einmal umdrehen. Gibt es denn irgendwas, was dich in, was du in Münster vermisst jetzt? Also Münster ist ja nun schon ein Gegenteil von Berlin, ist nicht so groß. Wie gesagt, kein Verkehr unterhalb der Grasnarbe, sondern alles oben, Fahrrad. Gibt es irgendwas, was du vermisst, wo du sagst, das ist mir vielleicht dann doch ein bisschen zu klein hier, oder?
Bisher nicht. Bisher, also ich bin noch dabei, so alles so kennenzulernen. Restaurants habe ich jetzt auch schon ein paar gute gefunden. Ob ich jetzt auf eine Anzahl komme, wo ich jetzt zufrieden bin, wo ich immer wieder durchwechseln kann mit den guten Restaurants, wird sich herausstellen, aber bin ich sehr optimistisch. Ich finde es jetzt aber auch gar nicht schlimm. So gut wie mir Berlin gefallen hat, das hat mich jetzt selber so ein bisschen gewundert, dass ich es jetzt relativ wenig vermisse, dieses, diesen ganzen Trubel. Ich fand ihn schön, als ich da war, aber ich werde ihn jetzt auch nicht groß vermissen, wenn ich jetzt nicht da war. Und da hat ja Münster hier mit dem etwas ruhigeren, entspannteren Leben, viele Studenten, das habe ich auch gerne, dieses junge Publikum. Hat dann sicherlich auch seine Vorteile. Also da muss ich jetzt gar nicht groß Berlin hinterher weinen. Ich werde immer mal wieder dann da sein und die Stadt Berlin dann so an sich ausnutzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich der Stadt hinterher weine, ja.
Du hast Konzerte angesprochen. Was waren da so Highlights? Was ist da so dein Ding?
Ich höre relativ viel deutsche Musik. Da gab es jetzt so Künstler, die werden euch nicht viel sagen, aber was zweimal sehr gut war, war Apache. Da habe ich zwei super Konzerte gehabt.
Uns durchaus was.
Ja, der schon, aber es gibt Künstler, die sind jetzt nicht so weit verbreitet in den nicht Charts. Nicht
von Mainstream.
Ja. Und wo ich jetzt zuletzt auch zum zweiten Mal war, war KIZ. Sagt euch auch was?
Weniger.
So Deutschrap, Deutsch-Hip-Hop. Da habe ich, war glaube ich mit einer der schönsten Tage in Berlin, da haben wir das den Saisonauftakt in der Saison, wann war das? 22/23 in der Alten Försterei gegen Hertha gespielt. Da war dann mein Bruder halt mit der ganzen Freundesgruppe aus der Heimat, waren zuschauen und danach sind wir direkt in die Wuhlheide, die fußläufig 30 Minuten entfernt ist, zu diesem Konzert gegangen und hatten da ein super Tag im Ganzen. Da erinnere ich mich auch sehr, sehr gerne dran zurück.
Eine Frage, die mir noch gerade auffällt, weil ich, wenn ich dich so angucke, weil das habe ich meist drauf, ganz, ganz viele deiner Kollegen sind tätowiert, du bist blank. Ist das ein Thema nochmal für dich? Oder sagst du, nee, also das brauche ich nicht, also stehe ich jetzt nicht so drauf, jeder soll machen, wie er will, aber ist nicht meins?
Ja, erstmal grundsätzlich, jeder soll machen, was er will. Mhm. Ich will es jetzt nicht ausschließen. Ich habe einfach bisher nicht mich großartig damit beschäftigt. Ich muss mich nicht tätowieren, wenn jetzt irgendwas mir irgendein Motiv eine besondere Bedeutung bei mir eine besondere Bedeutung hat, könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas mal in Zukunft auf dem Körper landet, aber grundsätzlich im ersten Moment nicht. Also ich würde es nicht ausschließen, aber brauche es jetzt absolut nicht.
Also hat auch nichts damit zu tun, dass du sagst, ich will mich damit nicht auch irgendwie rausstreichen. Du sagst ja, ich bin nicht immer unbedingt gerne in der ersten Reihe, wenn du jetzt noch ein fettes Ding da hättest, wo alle drauf gucken.
Ich glaube, da fällt man doch mittlerweile schon gar nicht mehr mit auf, oder?
Stimmt
da
auch.
Ist man
ja
doch eher schon.
Man Person fällt auf, wenn man keins hat, ne?
Genau. Deswegen habe ich, genau.
Abschließend, was ist dein Lebensmotto?
Mein Lebensmotto? Boah, schwierig zu sagen. Die hättest du mir mal im Vorhinein stellen müssen, hätte ich mir was überlegt. Aber grundsätzlich probiere ich, durchs Leben zu kommen, ohne mir großen Stress zu machen. Also das sagen, glaube ich, viele von meinen Freunden, von meiner Familie auch, dass ich bei mir selten mal der Puls irgendwie in die Höhe schnellt, weil ich mich über irgendwas aufrege, weil mich irgendwas positiv aufregt. Das ist natürlich so ein bisschen nachteilig. Manchmal könnte ich so ein bisschen mehr aus mir rauskommen, wenn was Positives geschieht. Aber ich habe da selten einen Puls, der irgendwie hochgeht. Aus Spaß sagen denn manche mal, wenn ich mich aufgeregt habe, dass mein Puls mal über 80 gegangen ist. Da können wir dann schon drüber lachen. Aber genau, das sehe ich so ein bisschen als Lebensmotto ist zu viel, aber einfach eine gute Zeit machen, ohne sich irgendwie großartig zu stressen, ohne mir jetzt mich als Mittelpunkt der Welt zu sehen, sondern es kommt alles so, wie es kommen soll und das wird gut.
Also ist Paul Jeckel ein geschillter Typ?
Ja, kann man so sagen.
Prima.
Dann sagen wir vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch, viel Erfolg mit der Mannschaft und weiter geht's.
Ja, danke.
Sehr gerne.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird präsentiert von Bode, Ihrem Energieberater. Beratung, Planung, Fördermittel und Finanzdienstleistungen, alles aus einer Hand. unter www.bode-ms.